Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Ja, herzlich willkommen. Wir bauen noch kurz auf. Es geht heute um das Kreuz. Wir tragen das noch ein bisschen in die Mitte hier. Ich weiß nicht, wie viele Kreuze es wohl auf dieser Erde geben mag. Ich habe versucht, es über Google rauszukriegen. Danke, das reicht schon. Ich habe es nicht gefunden. Vielleicht weiß es einer von euch. Das Kreuz. Guck mal, als Jesus über die Erde ging und predigte, da hatten die Leute ihn richtig gern. Wir haben dazu eine Bibelstelle. Können wir mal anschauen. Jesus von Nazareth, von Gott mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt, der umherging und wohltat und alle heilte, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Jesus tat den Leuten gut, sie haben ihn geliebt. Er hat ihre Kranken geheilt. Sie wussten, mein Opa, meine Oma, meine Schwester, meine Kinder, irgendwo in der Familie ist jemand geheilt worden von diesem Jesus. Sie wussten, im Nachbardorf wohnt Lazarus, der war schon 3 Tage tot gewesen und Jesus hatte ihn auferweckt aus dem Grab. Und Lazarus gab jeden Tag eine Pressekonferenz und erzählte, wie das alles gewesen ist. Sie wussten, Jesus hatte 5000 Leute mit Brot versorgt. Man sagte, er war über den See gelaufen. Er hatte sogar zu dem Sturm gesprochen, zu dem Hurrikan. Schweig still! Und er war still. Und die Leute mochten ihn wirklich gern. Sie sind ihm nachgelaufen. Manchmal hat Jesus versucht, ist er morgens ganz früh aufgestanden, wollte sich wegschleichen, irgendwo in das nächste Dorf gehen. Und die Leute sind ihm hinterhergekommen, haben ihn doch gefunden und wollten ihn festhalten. Bitte bleib bei uns. Und er hat gesagt, Leute, tut mir leid, ich muss noch weiter in die anderen Dörfer. Und die Leute haben gedacht, diesen Jesus, den hätten wir gerne als König. Und dann gab es aber auch andere Leute, die mochten Jesus überhaupt nicht. Und das waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die führenden Priester. Warum? Weil Jesus hatte sie öffentlich bloßgestellt. Er hatte ihnen vorgeworfen, ihr seid schlechte Hirten, ihr seid schlechte geistliche Leiter. Ihr macht nach außen so einen schönen Heiligenschein, aber innen drin in eurem Herzen seid ihr böse und schlecht. Er hatte sie verglichen mit übertünchten Gräbern. Er hat gesagt, außen seid ihr schön weiß angestrichen, aber innen drin seid ihr tot. Und das hatte ihnen gar nicht gefallen. Das hatte ihnen nicht gefallen. Und dann kam noch dazu, dass ihre Kirchen immer leerer wurden. Keiner wollte ihnen mehr zuhören, weil alle rannten diesem Jesus nach. Und die haben gesagt, ey, das läuft uns hier total aus dem Ruder. Keiner kommt mehr zu uns, keiner hört uns mehr zu. Wir müssen irgendwas gegen diesen Jesus unternehmen. Und dann haben sie gedacht, wir werden ihm listige Fragen stellen. Und immer wenn Jesus seine FAQ-Stunde hatte, dann haben sie ihre Leute dahin geschickt und haben ihm listige theologische Fragen gestellt. Aber Jesus hat sie jedes Mal durchschaut. Jesus hat gesagt, ihr Heuchler, was versucht ihr, mich aufs Glatteis zu führen? Jesus kannte die Schriften und die Bibel jedes Mal besser als sie. Und Jesus hat ihnen jedes Mal eine Antwort gegeben, wo sie nichts mehr drauf sagen konnten. Und wo sie wieder blamiert waren und abziehen mussten. Und das hatte sie wütend gemacht. Und dann hat ihnen Judas eine günstige Gelegenheit geboten. Und dann kamen sie mit Soldaten und Fackeln nachts in diesen Garten Gethsemane. Und Jesus wusste ja schon, was passiert. Und dann kommen sie da an mit der ganzen Schar der Soldaten, um Jesus festzunehmen. Und Jesus sagt ihnen und fragt sie, wen sucht ihr? Und sie sagen, wir suchen Jesus von Nazareth. Und dann sagt Jesus, ich bin es. Und hier haben wir die Bibelstelle, da steht in dem Moment, wo Jesus sagte, ich bin es, da wichen sie zurück und fielen zu Boden. Wow. Ich liebe diese Bibelstelle. I really love it. Jesus hatte so eine Power. Das ist noch besser als bei Asterix und Obelix, das kennt ihr vielleicht. Ne? Die nehmen ihren Zaubertrank und dann werden die Fäuste geschwungen und dann fliegen die Römer im hohen Bogen über die Mauer. Aber Jesus brauchte keinen Zaubertrank. Jesus war voll von Gottes Herrlichkeit und er brauchte nur sagen, ich bin es. Und die Soldaten fielen alle um wie die Dominosteine. Aber dann passierte dieses Unglaubliche. Jesus ließ sich von ihnen festnehmen. Er leistete keinen Widerstand. Er ließ sich fesseln und ging mit ihnen. Und dann brachten sie ihn zu dem hohen Priester. Und dann haben sie falsche Zeugen gegen ihn aufgebracht. Und dann haben sie ihn beschimpft. Und Jesus wehrte sich nicht. Jesus antwortete nicht. Und dann haben sie ihn mal so an die Schulter geboxt. Und Jesus wehrte sich nicht. Und könnt ihr euch das vorstellen? Sie hatten auf einmal das Gefühl, jetzt haben wir ihn. Jesus, dieser Übergegner, gegen den sie nie ankamen, auf einmal hatten sie ihn da gefesselt und er wehrte sich nicht mehr. Und dann, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dann brach ihre ganze Wut und ihr ganzer Hass und ihre ganze Ohnmacht über diesen Jesus aus ihnen heraus. Und dann haben sie angefangen, ihn zu schlagen. Die Hölle brach los. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn verprügelt, sie haben ihm die Augen verbunden und haben ihm mit dem Stock auf den Kopf geschlagen und haben gesagt, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer dich geschlagen hat. Die Hölle war los. Und am nächsten Morgen haben sie ihn zu Pilatus geschleift, dem römischen Gouverneur, und haben gesagt, Pilatus, das ist ein Aufrührer, den musst du kreuzigen. Und Pilatus hat gesagt, na schön, ich will mal hören, was er gemacht hat. Hat Pilatus mit ihm geredet. Dann kam Pilatus wieder raus und hat gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Der hat nichts gemacht, was des Todes würdig wäre. Aber sie hatten inzwischen das ganze Volk aufgewiegelt, Stimmung gemacht unter dem Volk. Und auf einmal schrien alle, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus hat gesagt, ey, was hat er denn gemacht? Ich finde nichts an ihm, aber die haben gar nicht mehr zugehört. Die haben nur noch geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und irgendwann hat Pilatus aufgegeben, hat er gemerkt, er kann gegen das Volk nichts ausrichten. Dann hat er gesagt, na gut, ich wasche meine Hände in Unschuld, aber wenn ihr unbedingt wollt, dann soll er gekreuzigt werden. Und dann haben sie ihn weiter geschlagen, dann haben sie ihn gegeißelt, dann haben sie ihm diese Dornenkrone aufgesetzt, dann haben sie ihn auf diesen Hügel Golgatha geschleift und dann haben sie ihn an so ein Kreuz genagelt, durch die Hände genagelt, durch die Füße genagelt und an diesem Kreuz aufgerichtet, damit er da stirbt. Und ich sagte, das Kreuz war nicht nur die Todesstrafe, sondern das Kreuz war die Todesstrafe unter grausamsten Bedingungen. An diesem Kreuz konntest du verdursten, an diesem Kreuz konntest du verhungern, an diesem Kreuz konntest du ersticken, an diesem Kreuz konntest du verbluten. Und an diesem Kreuz konnte jeder mit dir machen, was er wollte. Und an diesem Kreuz warst du verflucht. Und um 12 Uhr mittags wurde es dunkel. Wahrscheinlich sind große dunkle Gewitterwolken aufgezogen. Es wurde finster. Und Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige Zeit später schrie er nochmal, es ist vollbracht. Und dann starb er. Und als er starb, gab es ein Erdbeben. Und durch das Erdbeben wurden Felsen aufgesprengt. Und Gräber öffneten sich. Und die Toten kamen heraus. Ey, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wie im Horrorfilm. Die Gräber gehen auf. Und die Toten kommen raus. Und der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, wo Gott wohnte mit seiner Herrlichkeit, abtrennte von dem öffentlichen Bereich, dieser Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten durch. Und der römische Hauptmann, der beim Kreuz stand und der das alles sah, wie Jesus starb, der schlug sich an die Brust und er sagte: Mein Gott, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. So, jetzt lehnt euch mal zurück, atmet mal tief durch, jetzt haben wir es hinter uns. Das war jetzt der schwierige Teil der Predigt, ab jetzt wird es nur noch besser. Entspann dich mal, atme tief durch, sag mal zu deinem Nachbarn: Gott sei Dank, wir haben es hinter uns. Ich trinke noch einen Schluck und dann geht es weiter. Die Frage ist doch, also so ungefähr ist es gewesen. Und die Frage ist doch, was bedeutet das heute für uns? Und was sagt Gott dir heute Morgen durch dieses Kreuz? Guck mal, in allen Religionen dieser Welt, egal welche, versuchen Menschen mit einem Opfer ihren Gott irgendwie gnädig zu stimmen. In allen Religionen dieser Welt haben die Menschen das Gefühl, sie müssen irgendwie bezahlen für das, was sie falsch gemacht haben. Und sie müssen einen Gott, der irgendwie schlecht ist, böse, weiß ich nicht, gnädig stimmen. Die einen zünden Kerzen an, die anderen zünden Räucherstäbchen an. In der katholischen Kirche im Mittelalter gab es den Ablasshandel. Da musste man Geld bezahlen, um in den Himmel zu kommen. Da gab es diesen Spruch: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und Martin Luther ist ja dagegen aufgestanden, hat sich dagegen aufgebäumt und hat gesagt: Diesen Spruch habt ihr direkt aus der Hölle geholt. Noch schlimmer war es bei den Maya-Indianern und Azteken in Südamerika, vielleicht kennt ihr das. Die haben sogar Menschen geopfert. Die hatten einen Regengott und die wollten, dass ihr Regengott ihnen wieder Regen gibt. Und sie glaubten, dafür müssen wir Menschen opfern. Die haben sogar Kriege geführt, um möglichst viele Gefangene zu haben, die sie dann einen nach dem anderen abschlachten können. Wow, grausam. Sorry, jetzt sind wir schon wieder bei den Horrorgeschichten. Ich wollte ja damit aufhören. Mache ich jetzt auch. Wisst ihr, Gott hat es irgendwann beschlossen und hat gesagt: Ich möchte diesem ganzen Opferkult, dieser ganzen Opferei ein für alle Mal ein Ende machen. Und als Jesus seinen Dienst begann auf der Erde, war er sein Vorbote Johannes der Täufer. Vielleicht kennt ihr das. Und eines Tages kommt Jesus zu Johannes dem Täufer und lässt sich von ihm im Jordan taufen. Und dann sieht Johannes Jesus kommen und dann sagt er prophetisch über ihn, wir haben hier die Bibelstelle: Siehe, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Jesus war Gottes Opferlamm. Guck mal, ich stelle mir das immer so vor, da ist so ein großer Steintisch, so ein Opferaltar. Ja, ein großer Steintisch und irgendwo ist ein Feuer. Und auf diesem Steinaltar werden immer diese ganzen Tiere geschlachtet und dann auf dem Feuer verbrannt und der Duft soll dann zum Himmel steigen und Gott gnädig stimmen. Als Jesus an diesem Kreuz starb, ist bildlich gesprochen Gott, dem alle da opfern, von seinem Thron heruntergekommen auf die Erde. Und er hat sich selbst an diesen Opferaltar gestellt. Und er hat gesagt: Leute, jetzt bringe ich mein Opferlamm. Er hat gesagt: Geht ihr mal alle an die Seite. Und jetzt opfere ich mein Lamm. und das ist mein Sohn. Und dieses Opfer ist das endgültige und ewige Opfer, das gebracht wurde und das einzige und endgültige, was nötig war, um Gott gnädig zu stimmen. Und wenn ihr so wollt, über Jesus wurde gesagt, in ihm wohnt die ganze Fülle von Gott leibhaftig. Wir haben die Bibelstelle. In Jesus war Gott leibhaftig. Wir haben das gerade gesehen, als die Soldaten umfielen. Jesus war voll von der Gegenwart Gottes und Gott opfert sich im Prinzip selber auf diesem Altar für die Menschen. Und weißt du, wenn Gott vom Himmel kommt und sich selber opfert, was willst du da noch opfern? Da ist die Opferei zu Ende. Und das ist der Grund, warum Jesus umhergehen konnte und überall zu den Menschen sagen, fürchte dich nicht, freue dich, deine Sünden sind dir vergeben. Er konnte das einfach so sagen, weil dieses Opfer gebracht wurde an diesem Kreuz. Und wenn wir das verstehen, dann wird offensichtlich, dass damit der Weg zu Gott frei wird. Wir brauchen nichts mehr opfern, um Gott gnädig zu stimmen. Aber jetzt muss ich erstmal meinen ersten Zettel hier ranhängen, damit ich das nicht vergesse. Das war mein erster Punkt. Die Tür zum Himmel ist auf, das ist mein zweiter Punkt. Guck mal, als Adam und Eva im Paradies waren, da hatte Gott gesagt, nicht von diesem Baum essen. Haben sie doch gemacht und dann musste Gott sie aus dem Paradies aussperren. Und dann steht in der Bibel, hat Gott vor die Tür des Paradieses einen Engel gestellt mit einem feurigen Schwert, der hat die Tür zum Himmel bewacht, damit niemand mehr da reinkam. Da war die Tür zum Himmel zu. Und dann hat Gott seinen Rettungsplan gestartet und hat verschiedene Menschen gesucht, mit denen er sich verbünden kann. Dann hatte er Abraham gefunden, Isaak, Jakob, Israel. Dann hatte er Josef in Ägypten. In Ägypten wurde Israel zu einem Volk, aber sie waren Sklaven. Dann hat er Mose berufen und mit großen Zeichen und Wundern hat er das Volk Israel mit Mose aus Ägypten rausgeführt. Dann sind sie durch die Wüste gelaufen und Gott war mit ihnen in dieser Feuersäule und in der Wolkensäule. Und dann kam Josua und mit Josua sind sie in das verheißene Land eingezogen, haben ihr Land eingenommen. Und dann kamen verschiedene Könige. Dann kam David. Dann kam sein Sohn Salomo und Salomo baute den Tempel in Jerusalem und baute in diesem Tempel dieses Allerheiligste. Und dann machten sie die Einweihungsfeier und dann kam die Gegenwart Gottes, der ganze Himmel kam mit aller Herrlichkeit in diesen Tempel und zog in diesem Tempel ein. Und da steht, in 2. Chronik könnt ihr das nachlesen, da steht, als Gott die mit seiner ganzen Herrlichkeit in diesem Tempel einzog, da fielen die Musiker und die Priester, die dir waren, fielen alle zu Boden. Huch. Hatten wir gerade schon mal, ne? Komisch, überall wo Gott auftaucht, fallen die Leute zu Boden. Aber das ist gar nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass da ab diesem Zeitpunkt die Trennung zwischen Gott und den Menschen nur noch ein Vorhang war. Versteht ihr? Da war nicht mehr der Engel mit dem Schwert, da war nur noch ein Vorhang. Da war die Gegenwart Gottes schon erlebbar, da konntest du den Hauch Gottes schon einatmen durch diesen Vorhang. Aber als Jesus vor 2000 Jahren an diesem Kreuz starb, als das Erdbeben kam und als er rief, es ist vollbracht, da riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten durch. Und das heißt, die Tür zum Himmel war auf. Kein Engel mehr, kein Vorhang mehr. Die Tür zum Himmel, zu Gottes Gegenwart, war auf. Und ihr kennt das alle, wenn ihr mit dem Aufzug fahrt, ne? Wenn der Aufzug auf deine Etage kommt, dann gehen die Türen auf, dann gehen die Leute raus und rein. Gehen die Türen wieder zu, fährt der Aufzug weiter. Wenn du mitfahren willst und du kommst 3 Sekunden zu spät, dann gehen die Türen schon wieder zu, aber dann kannst du schnell noch hinrennen und deinen Fuß in die Tür stellen. Und dann gehen sie nochmal auf. Da ist so eine Lichtschranke drin. Und wenn du die Türen dauerhaft aufhalten willst von dem Aufzug, dann kannst du in die Tür so eine Holzlatte reinstellen, die die Lichtschranke dauerhaft unterbricht, und dann bleibt die Tür für immer auf. Guck mal, als Jesus hier an diesem Kreuz starb, da hat Gott bildlich gesprochen dieses Kreuz in die Tür zum Himmel gestellt. Und seit 2000 Jahren, seitdem Jesus gestorben ist, hält dieses Kreuz die Tür zum Himmel offen. Sorry, ich bin heute leidenschaftlich. Das ist mein zweiter Punkt. So, wenn das so ist und wenn die Tür zum Himmel offen ist, dann lass uns doch mal gemeinsam einfach da reingehen. Lass uns doch mal vorstellen, wir gehen gemeinsam durch dieses Kreuz, das Lamm hat das Opfer gebracht, wir gehen einfach gemeinsam in den Himmel. Wie wird uns Gott wohl da begegnen? Was glaubt ihr? Welche biblische Geschichte brauchen wir jetzt, um zu erklären, wie Gott uns da empfängt? Hat einer eine Idee? Der verlorene Sohn. Ja klar, wisst ihr schon. Natürlich, wenn wir durch diese Tür in den Himmel gehen, wird der Vater uns entgegenlaufen. Er wird seine Arme ausstrecken. Er wird uns umarmen. Er wird sagen, wie gut, dass du wieder da bist. Und dann wirst du vielleicht sagen, ich weiß gar nicht, wie ich hier reingekommen bin. Das kann eigentlich alles gar nicht sein. Und Gott, wenn du wüsstest, was ich alles gemacht habe, und wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben aussieht, aber der Vater wird sagen, mach dir keine Sorgen, das Lamm, mein Opferlamm, hat das alles bezahlt. Und dann lass uns noch ein bisschen weitergehen in diesem Bild. Stell dir mal vor, Gott legt seinen Arm um deine Schulter und sagt, komm, lass uns mal zusammen durch den Himmel gehen. Komm, ich zeig dir mal meinen Himmel. Und dann geht er mit dir los, im Arm, und sagt, schau mal da, da ist meine Liebe. Und der ganze Himmel ist voll davon. Dann wird er sagen, schau mal da, da ist meine Gnade. Und der ganze Himmel ist voll davon. Und dann wird er sagen, schau mal da, ist meine Heilung. Und der ganze Himmel ist voll davon. Und er wird sagen, schau mal hier, ist meine Reinheit. Und der ganze Himmel ist voll davon. Und er wird sagen, schau hier, ist meine Freiheit und der ganze Himmel ist voll davon. Und er wird sagen, schau hier, ist mein Frieden und der ganze Himmel ist voller Frieden. Und er wird sagen, schau hier, ist meine Freude und der ganze Himmel ist voller Freude. Wir tanzen hier jeden Tag. Und er wird sagen, schau hier, ist meine Kraft. Und der ganze Himmel ist voll davon. Er wird sagen, schau hier, ist mein Reichtum. Und der ganze Himmel ist voller Reichtum. Und schau hier, ist meine Herrlichkeit. Und der ganze Himmel ist voller Herrlichkeit. Und dann wird Gott sich vor dich hinstellen und wird dir in die Augen schauen. Und weißt du, was er dir sagt? Er wird dir sagen, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, du bist jetzt alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Wir haben die Bibelstelle dazu. Aus der Geschichte von dem verlorenen Sohn. Gott schenkt dir seinen Himmel. Verstehst du das? In Römer 8 steht, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Gott schenkt uns seinen Himmel. Gott schenkt dir seine Gnade. Gott schenkt dir seine Liebe. Gott schenkt dir seinen Frieden, Gott schenkt dir seine Reinheit, Gott schenkt dir seine Freiheit, Gott schenkt dir seine Kraft, seine Freude und alles, was in seinem Himmel ist. Er sagt, ich schenke es dir. Und weißt du, wenn du das erlebst und wenn der Vater das zu dir sagt, da wirst du neu geboren. Und das ist genau das, was Gott will. Da werden wir neu geboren. Das verändert unser Herz. Noch ein letzter Punkt, dann bin ich fertig. Der Vater wird noch einen draufsetzen. Er wird dir nicht nur sagen, ich schenke dir meinen Himmel, sondern er wird dir sagen, als mein Sohn Jesus vor 2000 Jahren an diesem Kreuz starb und schrie, es ist vollbracht, und als der Vorhang im Tempel zerriss, da hat er nicht nur für dich die Tür zum Himmel aufgemacht, sondern in dem Moment bin ich aus diesem Tempel ausgezogen. Und der neue Tempel auf der Erde, in dem ich wohnen möchte, mit meinem ganzen Himmel und meiner ganzen Herrlichkeit, bist du. Versteht ihr das? Die Bibel sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir, die Kirche, sind der Ort, an dem Gott wohnt, mit seinem ganzen Himmel. Und deshalb sagt dir dieses Kreuz nicht nur, wie du in den Himmel kommst, sondern mit diesem Kreuz sagt Gott dir, ich bringe meinen Himmel mit meiner ganzen Herrlichkeit zu dir auf die Erde in dein Leben. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was soll ich denn machen? Was soll ich denn tun? Ganz einfach. Erstens, glaub das einfach. Glaub das einfach, was da steht. Und zweitens, kehre um und gehe zu Gott. Und wenn du Gott bisher ignoriert hast, dann ignoriere ihn nicht länger, sondern geh zu ihm. Geh durch die Tür in den Himmel und erlebe die Umarmung des Vaters. Und da wirst du neu geboren. Und Stefan wird euch sagen, wie ihr das machen könnt. Amen.
Vielen Dank, Uwe. Ganz am Anfang der Predigt hat Uwe einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt. Bei allen Religionen geht es irgendwie darum, was wir zu leisten haben. Im christlichen Glauben geht es nicht darum, was wir für Gott tun können, sondern es geht darum, was Gott für uns getan hat. Und dafür steht das Kreuz, für Gottes Liebe. Und wenn du das erleben möchtest, wenn du Gottes Liebe erleben möchtest, wenn du die Kraft Gottes nicht irgendwo nur im Himmel haben möchtest, sondern in deinem Leben erleben möchtest, hast du heute Morgen die Gelegenheit dazu. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dieses ewige Leben ist nicht nur irgendwann, sondern jetzt darfst du Gottes Leben erfahren. Vielleicht können wir für den Augenblick kurz die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, wenn du seine Liebe noch nicht erfahren hast, seine Kraft in deinem Leben nicht erlebt hast, dann ist Jesus heute Morgen hier, weil weil es ist keine Trennung mehr zwischen Gott und dem Menschen, sondern Jesus Christus hat diese Trennung aufgehoben. Und er ist heute Morgen hier und möchte dir begegnen, dir seine Liebe und seine Kraft schenken. Und alles, was du tun musst, ist einfach Ja dazu zu sagen. Ja zu dieser Liebe und Ja zu einem Leben mit Gott zu sagen. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte diese Liebe erfahren, ich möchte mein Leben öffnen, dass Gott in mein Leben hineinkommt und mir seine Liebe und seine Kraft schenkt, dann möchte ich dich ermutigen, einfach kurz die Hand zu heben an dem Ort, wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Alles, was du tun musst, ist einfach Ja zu ihm zu sagen. An dem Ort, wo du bist, wenn du sagst, ja, ich brauche seine Liebe, seine Kraft, heb kurz die Hand. Da, wo du bist. Fantastisch. Sehr gut. Dankeschön. Vielleicht können wir alle gemeinsam beten. An dem Ort, wo du bist. Ich werde es versuchen, mit einigen einfachen Worten vorzusprechen, dass wir uns entschieden haben, heute Morgen unser Herz, unser Leben für Gottes Liebe und seine Kraft zu öffnen. Und dass das Kreuz nicht irgendwie nur ein Symbol ist, was an unserem Hals hängt, sondern ein Symbol, das uns immer wieder daran erinnert, dass der Zugang in Gottes Gegenwart, dass er offen ist. Wie die Lichtschranke von diesem Bild, von dem Fahrstuhl, dass er offen ist, der Weg ist frei. Du hast Zugang zu Gottes Liebe und seiner Kraft. Und wir als ganze Kirche werden dich in diesem Gebet unterstützen. An dem Ort, wo du bist, lass uns als ganze Kirche gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr dürft mir nachsprechen. Sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Dass du mir meine Schuld vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Heute Morgen öffne ich mein Herz für dich. Füll mich mit deiner Liebe. Füll mich mit deiner Kraft. Ab heute Morgen möchte ich für dich leben und mit dir leben. Für den Rest meines Lebens. Amen. Amen. Können wir den Leuten einen riesengroßen Applaus geben?
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!